Hells Angels, Narco, Drogen, ist egal wer. Alle haben mehr Prinzipien, mehr Moral, mehr Anstand als der Fußballbereich. Die Leute warten auch immer, wenn die zu mir kommen, komm her, aber erzähl das keinen. Dann hol ich mir ein kleines Buch raus und sag, guck mal, hier steht der Code. Schreib ihn dir auf und dann bist du in der Matrix und dann bist du erfolgreich. Es gibt es nicht, Bruder. Du musst auch zu Hause die Stimmung machen, dann freuen sich deine Familie auf dich, dann freuen sich auch deine Kinder auf dich und du wirst auch dadurch die Anerkennung und Respekt erhalten, den du dir eigentlich erwünscht hast. Du musst eigentlich ein bisschen umdrehen. Wenn deine Eltern auf dich zukommen und dir sagen, ich brauche das und das, kannst du dir eins schon mal direkt hinter die Ohren schreiben, dann hast du alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es juckt einfach keinen, ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht. Es wird Prügel geben. Und nur da, wo es weh tut, nur da gibt es was zu holen. Es wäre wirklich sehr, sehr traurig, wenn du diese Erde verlässt, ohne jetzt zu wissen, welches Potenzial in dir steckt.
Salam alaikum und willkommen zu Salam und Kalam. Heute haben wir inshallah einen sehr besonderen Gast bei mir, der eine sehr interessante Lebensgeschichte hat und er hat vor kurzem dieses Buch herausgebracht. Es ist Ein Muslim ist erfolgreich, sonst stimmt etwas nicht. Und es ist ein sehr, für mich persönlich, ein etwas provokanter Titel. Und inshallah werde ich auch direkt auf diese erste Frage eingehen. Salam alaikum, Omar. Es freut mich wirklich, dass du hier bist.
Danke für die Einladung.
Also, du hast den Titel sehr provokant gewählt, habe ich schon angekündigt. Deswegen wollte ich auch direkt dich fragen, was bedeutet dich für dich jetzt Erfolg?
Also ich würde dir eigentlich eine Gegenfrage stellen. Warum findest du dir dann provokant?
Das würde mich persönlich sehr interessieren. Ja, also nicht, weil es unbedingt provokant im Sinne von, weil es schlecht ist, weil Erfolg ist ja ein normaler Begriff. Es ist ja die Beladung des Begriffs selber. Was man unter diesem Begriff versteht und ich persönlich, als jemand, der im Westen lebt, ich habe das Gefühl, der Begriff ist so sehr Dunja geladen, so sehr verbunden mit Sachen, die materiell eher sind, dass der erste Instinkt ist, ein Muslim ist erfolgreich im Sinne von, dem geht's nicht schlecht, der hat viel Geld, der ist sehr religiös, aber gleichzeitig fehlt ihm überhaupt nichts an Materielles und ihm fehlt nichts quasi in der Hinsicht. Er hat es quasi genauso erreicht wie die anderen dort oben, der 1%, wenn man das so bezeichnen kann. Weil ich eben auch eher diese Assoziation habe. Also liegt es vielleicht eher an mir, eher an dir.
Also heißt es, dass die sogenannte 1% oder die Menschen, die materiell oder finanziell erfolgreich sind, dass denen gut geht?
Nein, aber darum ging es nicht. Es geht darum, wie provokant er ist. Es geht darum, dass ein Muslim ist erfolgreich, sonst stimmt etwas nicht. Und es stimmt. Wenn du mich so fragst, du hast recht, es ist erfolgreich, aber es ist die Tatsache, dass der Titel so gewählt ist, dass ich das Gefühl habe, wenn du 100 Leute fragst, 100 Muslime, und sie alle fragst, was meint eigentlich Omar damit, du hättest 100 verschiedene Antworten. 100% safe.
Wenn du die Frage so stellst, ist es halt so, dass zu 99%, dass es so ist, dass wenn du sie fragst, dass die es so sehen, wie du es gerade beschrieben hast.
Aber was bedeutet es dann für dich tatsächlich? Also wenn die Leute das lesen, was sollten sie eigentlich im Kopf haben?
Also der Titel gibt eigentlich nicht das wieder, was im Buch steht. So, das Buch ist eigentlich eine Biografie. Ja, durch mein turbulentes Leben, wie ich geschafft habe, in verschiedenen Lebenssituationen Methoden zu entwickeln, Herausforderungen zu bestehen, aber in der größten Lebenskrise aus einem Kulturmuslim ein bewusster Muslim wurde. In dieser besonderen Phase war es eigentlich so, dass ich den Islam für mich neu entdeckt habe und weil ich ja bis zu dem Zeitpunkt, also wir müssen ein bisschen zurück, ich konnte mit 18 nicht richtig lesen und ich habe jemanden gefragt, der erfolgreich ist, also jetzt nicht, der hat jetzt nicht irgendwie so über Materielles seinen Erfolg gezeigt, man hat einfach gesehen, dieser Mensch ist ein Mensch, dem es gut geht, natürlich auch finanziell gut aufgestellt ist, der eloquent ist, rhetorisch sehr, sehr, also eine sehr ausgeprägte Rhetorik an den Tag legt. Und habe dann diesen Menschen gefragt, hat gefragt, ob ich lese. Und zu der Zeit konnte ich natürlich nicht sagen, dass ich nicht richtig lesen kann, weil ich mich einfach dafür geschämt habe. Und er hat mir dann empfohlen, dass ich sofort anfangen soll zu lesen. Lesen wäre eine Superkraft und mit Leben kann ich alle meine Ziele erreichen. Keiner könnte das verhindern, weil ja ich das ja nur beeinflussen kann. Das heißt, wenn ich mir angewöhne zu lesen, könnte ich mir ja so viel Wissen aneignen, was kein anderer verhindern kann. So, und das hat mich so beeindruckt, dass ich am nächsten Tag sein empfohlenes Buch mir zugelegt habe von Dale Carnegie, wie man Freunde gewinnt, und habe angefangen zu lesen. Und dann habe ich mit 18 bis 26 die Welt der Persönlichkeitsentwicklung für mich entdeckt und alles konsumiert, was es so auf den Markt gibt. Und in der sogenannten Lebenskrise, als ich ein bewusster Muslim wurde und den Islam für mich neu entdeckt habe und angefangen dann, mich mit der Sira zu beschäftigen, mit dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam oder mit verschiedenen Hadithen oder Ayah, ist mir eigentlich alles klar geworden, was ich diese letzten 8 Jahre gelesen habe, wurde in einer Ayah, in einem Hadith wiedergegeben. 600 Seiten manchmal 400 Seiten. Das hat mich immer so beeindruckt, dass ich immer die Muslime mir betrachtet habe und was ich gelesen habe und habe das nicht zusammenbekommen. Wie kann denn jemand sich so verhalten, obwohl er sich bewusst für sowas entschieden hat? Und deswegen, wenn du dich entscheidest, bewusst ein Muslim zu werden, kannst du nur erfolgreich werden. Wir müssen natürlich das Wort Erfolg dann jetzt auseinandernehmen. Was meine ich mit Erfolg? Wie ist die Definition? Bis ich 26 war für mich Erfolg, was du gerade gesagt hast. Finanziell erfolgreich, Bekanntheit, irgendwelche Titel, irgendwelche Leute, Anerkennung. Aber dann, als ich ein bewusster Muslim war und einen Hadith gelesen habe, war für mich die Definition von Erfolg eine ganz andere.
Also gut, nach diesem ganzen Weg dann, was in einem Satz würdest du sagen, hat sich das dann geändert als Muslim, der dann zum Dien inshallah gefunden hat, was dann geworden?
Ja, das kann man eigentlich nicht so, da überspringen wir einige wichtige Punkte, aber das können ja die Leute im Buch nachlesen, können ja bestellen. Right, yeah. Wir wollen ja nicht zu viel spoilern, aber ich bin auf eine Überlieferung vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestoßen, wo er sagt, wie erstaunlich ist die Angelegenheit des Gläubigen, und es gilt ausschließlich nur für den Gläubigen, wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, ist er geduldig und er wird belohnt dafür. Und wenn ihm was Gutes widerfährt, ist er dankbar und er wird belohnt dafür. Und das ist eigentlich die Definition von Erfolg. Das ist die Herausforderung für jeden bewussten Muslim, eigentlich für jeden Menschen, so eine Persönlichkeit zu bekommen, in allen Lebenslagen immer das Gute zu sehen. Dann mit 26 war für mich klar, okay, ich brauche Methoden, wie ich einen Charakter bekomme und ist egal, was kommt, dass ich immer das Gute darin sehe. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht traurig ist, nicht trauern darf, wenn mir etwas passiert. Man soll sich ja nicht darüber freuen. Ja klar. Aber, dass man damit umgehen kann. Wir brauchen Methoden. Und dann habe ich angefangen, dann von 26, bis ich jetzt 43 bin, diese Sache zu verbinden. Die neuesten psychologischen Untersuchungen, die es zu den Sachen gibt, Persönlichkeitsentwicklung, Neurologie, auch aus medizinischem Bereich, aus der Alternativmedizin, aus der Mystik, aus der Philosophie, und habe mir da irgendwelche Sachen so ein bisschen mir alles angeguckt und für mich dann ein paar Methoden gefunden, wie man wirklich dann mit diesem Leben und den Herausforderungen, die jeder bekommen wird, am besten umgehen kann.
Würde das dann bedeuten, Misserfolg ist dann das Gegenteil, dass du die ganze Zeit nur das Negative siehst?
Misserfolg. Definier mir mal Misserfolg. Was ist Misserfolg?
Also Misserfolg, was auch immer das Gegenteil ist von Erfolg, von deiner momentanen Definition, was auch immer quasi das Gegenteil davon ist.
Es gibt ja für mich dann kein Misserfolg, weil ich sehe ja immer das Gute da drin. Das heißt, wenn etwas nicht funktionieren sollte, ja, sehe ich ja den Mehrwert da drin in dem Moment, wo ich geduldig bin und trotzdem daran arbeite, weil ich weiß genau, was danach kommt, wird wieder gut sein.
Ich verstehe es.
Genau.
Jemand, der das aber dann nicht tut, wäre er für dich quasi, ich will nicht sagen Loser. Weil im Islam gibt es ja dieses Prinzip von, es gibt die Gewinner, Yawm al-Qiyam, und dann gibt es die Verlierer. Würde dann jemand quasi, der verloren hat oder der den Misserfolg hat, derjenige sein, der eben sich weigert, das zu sehen? Es gibt ja, wie du gesagt hast, das Positive in allem zu sehen. Es gibt diesen lustigen Spruch, manche Menschen, wenn sie aus dem Fenster sehen, einige sehen den Sonnenuntergang, die anderen sehen nur die Flecken am Glas.
Ja, das ist ja wie mit dem Pessimisten und den Optimisten, ne? Beide irren sich gleich viel, aber der Optimist hat mehr Spaß daran, ne? Mhm. So. Es ist für mich ganz klar, wenn du das so sagst, Misserfolg, ja, weil man sehr viel verpasst im Leben, weil halt in diesen Herausforderungen, in diesen sogenannten Hindernissen, die sind, in diesen Schwierigkeiten, die sind, da ist doch die Kernessenz von Sachen, die uns erfolgreich machen. Das heißt, wenn man immer davor aufhört und die Sachen nicht tut, weißt du ja nie, was dahinter kommt. Du weißt, und das ist, wenn ich das Buch zusammenfassen soll, ist es eigentlich so, es wäre wirklich sehr, sehr traurig, wenn du diese Erde verlässt, ohne jetzt zu wissen, welches Potenzial in dir steckt. Darum geht es einfach. Aber wenn wir immer vorher aufhören, wissen wir gar nicht, welches Potenzial in uns steckt. So, und dann ist das wirklich Misserfolg. Ja, da bin ich bei dir.
Du hast wirklich eindrucksvoll sehr von deiner Kindheit gesprochen, besonders auch, wie das in der Schule war. Ich besonders als Lehrer, als Islamlehrer, habe das sehr fühlen können, muss ich wirklich sagen. Ich habe auch ein bisschen sehr mit mir selbst zu kämpfen, weil es nicht so leicht ist, als Lehrer auf alle aufzupassen. Und jetzt habe ich aber doch eine spezifische Frage. Ich kenne Schüler oder ich habe Schüler gesehen, die scheinbar abgeschlossen haben mit sich selber, schon früh. Und du hast auch schon von solchen Leuten berichtet im Buch, wo du schon gemerkt hast, die haben das schon hingeschmissen. Jetzt fällt es mir schwer, diese Schüler anzusehen und dann versuchen natürlich, diese noch irgendwo rauszuholen, weil sie suchen ja, wie du gesagt hast, einen Ort, wo sie Würde und Anerkennung kriegen. Wenn sie dann wirklich das nur in der Straße sehen oder wo auch immer da im falschen Weg, wenn wir das so sagen möchten. Und ich sitze da als privilegierter Omar-Lehrer, dem alles gegeben wurde von seinen Eltern und ich soll dem jetzt sagen, nein, du musst festhalten oder was auch immer. Wie kriegst du die wieder hin, dass sie die nicht diesen Weg gehen, nicht eben auf die Straße gehen, wenn sie schon in ihrem Kopf abgeschlossen haben? Oder ist es nicht möglich?
Ja, das ist natürlich eine sehr pauschale Frage und es ist ja einfach schon mal von Fall zu Fall, ne, sehr, sehr individuell zu betrachten. Aber meistens ist es halt so, was du gesagt hast, die Leute oder die Jungs, die haben halt nie Anerkennung bekommen, keinen Respekt bekommen. Es hat ja auch einen Grund, warum die da sind, wo die sind. Ne? Und sich jetzt mit jedem Einzelnen so zu beschäftigen, um den Schlüssel zu finden, um den Zugang zu ihm zu bekommen, kann man natürlich eine Lehrkraft nicht zumuten. Aber es ist halt immer die Frage, okay, warum mache ich das? Warum bin ich Lehrer? So, ich bin nicht Lehrer, um einfach zu sagen, okay, ich bin vorne, ich mache meinen Frontalunterricht. Wer mitmacht, macht mit. Und wer nicht, der will halt nicht. Ich kann halt nicht alle mitziehen. Oder sagt man, okay, ich mache das alles ein bisschen anders und ich sehe meine Aufgabe auch anders. Und wie ich ja beschrieben habe, in der 10. Klasse, also das war eine ganz schlimme Klasse, kam halt ein Lehrer, Herr Krämer, und der hat sich das auf die Fahne geschrieben. Der hat gesagt, ich nehme nochmal die Schlimmsten der Schlimmsten von der Hauptschule, schicke die alle mir in die Klasse, ich arbeite mit denen. Und im Buch habe ich nicht alles reingeschrieben, aber das waren hochgradig asoziale Jugendliche, die kannst du dir nicht vorstellen.
Echt?
Wirklich, das ist brutal. Aber der Lehrer hat viele gerettet.
Ja.
Also ein bisschen nicht so weit, da bist du in dem Kapitel noch nicht so weit.
Nein, nein, er hat einige gerettet, das habe ich gesagt. Einige hat er gerettet. Einige hast du gesagt, die sind halt leider abgedriftet.
Ja, genau, aber eigentlich wären die ganzen 32 Kinder waren ja verloren laut der Schule.
Okay.
Also entweder Junkies, Gefängnis, drogenabhängig, obdachlos, kriminell, Gefängnis. Ich kann mich nicht 100% sagen, wie sechs Schüler, alle anderen hatten gerettet. Und das ist ein deutscher Mann. Der hat nichts mit Kulturen zu tun, nichts mit Religionen, aber er wusste halt, wie man mit Jugendlichen umgeht.
Was sind Sachen,
das
die
war
er gemacht
wirklich hat? Ein sehr wertvoller Mensch.
Was sind Sachen, die er gemacht hat, die wir als Umma, so als Community uns mitnehmen können, damit wir unsere Jugend irgendwie schon jetzt irgendwie besser abholen können?
Hoffnung, Anerkennung, den Mensch auch so sein lassen, sein, wie er ist und trotzdem, dass er wichtig ist, dass er gut ist, dass er ein Teil der Gesellschaft sein kann, dass er wertvoll ist, dass er Talent hat, dass er was kann. Das sind so Sachen, wo man die Jungs halt abholen muss. Aber die haben natürlich erstmal ein paar Barrieren, weil die halt in ihrem jugendlichen Wahn Pubertät, einen auf cool machen wollen, zu viel komische Filme gucken oder Social Media. Und das ist halt sehr, sehr anstrengend für die Lehrer. Aber er hat nicht jeden gleich angepackt, ne? Es gibt auch den einen oder anderen, wo der physisch also auch angepackt hat. Ne? Aber das hat der Junge gebraucht. So, bei dem anderen wusste der, wenn er sich mit seinem Vater zu Hause hinsetzt und ein Ettei trinkt, einen marokkanischen Pfefferminztee, und der Schüler kommt nach Hause und sieht, wie der Lehrer mit dem Vater sitzt und ein Ettei trinkt, ab dem Moment weiß der Schüler, wenn der Lehrer nur noch guckt, hat er seinen Respekt verdient. Was heißt das? Es war einer, der, sag mal, ein bisschen die Dynamik in der Klasse hatte, ne? Sag mal, einer von den noch schlimmeren. Und der Lehrer hat gesagt, okay, wenn ich den knacke, dann habe ich diese ganzen Mitläufer auch schon dabei. Und dann macht er sich die Mühe und weiß, okay, das sind Marokkaner, die wohnen da und da, die mögen das und das. Das heißt, er beschäftigt sich dann irgendwann mal mit der marokkanischen Kultur. Und jetzt muss ich mir vorstellen, der sitzt jetzt da mit dem Vater am Tisch, trinkt mit denen ein Essay und der Sohn kommt nach Hause und sieht, wie der Vater mit dem Lehrer eine gewisse Ebene fährt. Ab dem Zeitpunkt in der Klasse, der Lehrer musste ihn nur noch angucken und der Junge hat funktioniert.
Subhanallah.
Weil er die Grenze überschritten hat. Er ist in die Familie, im Hochhaus, im Plattenbau, sitzt er bei denen im Wohnzimmer. Und das hat vorher kein Lehrer gemacht.
Findest du, das fehlt unseren Imamen oder unseren religiösen, also allen Respekt gegenüber unseren Ulama, natürlich, ja, darf man ihn nicht absprechen, aber ich habe persönlich als Jugendlicher das Gefühl, die Moschee und die Community ist eigentlich der erste Ort, wo sie das finden sollten, ja, wenn nicht dort quasi.
Also wir haben es nicht da gefunden, aber was ich ja sage, ist vor 20 Jahren gewesen. Wie es heute ist, kann ich dir gar nicht sagen.
Echt?
Ich kann es gar nicht beurteilen, da bin ich viel zu weit weg. Ich weiß nur, dass die Jugendlichen das jetzt nicht als Anlaufstelle sehen, wenn die Probleme haben. Ich sehe das jetzt nicht, dass sie es als Anlaufstelle sehen, um beschäftigt zu werden, um Sachen zu organisieren. Ich finde, die Vorstände sind alle viel zu alt. Die Programme, die an der Moschee angeboten werden, das ist eigentlich nur Abfertigen. Aber das, also, wo willst du anfangen, ne? So die Moscheen, die da ja was machen, die machen ja wenigstens, also die tun ja wenigstens was. Ne? Wenn da sich ein Lehrer bereit erklärt, samstags 40 Jugendliche zu unterrichten und die Lehrer, die Eltern werfen die einfach dahin und fahren nach Hause, sind aber auch nicht bereit, irgendwie finanziell das zu entschädigen. Also wo fängst du an? Wo ist jetzt das Problem? Ne? So, ich finde, die größte Problematik herrscht einfach, dass man alles, was mit Dien zu tun hat, vielleicht will ich jetzt den falschen Ausdruck, aber billig sind. Und das ist für mich die größte Problematik. Wenn einer da ist, ein Ulama, einer, der aus Medina kommt, der studiert hat, oder egal, wo der studiert hat, das ist ein Wissender. Dieser Mann gehört gewertschätzt, der gehört respektiert. Aber ich habe immer das Gefühl, diese Leute werden als miskin wahrgenommen, weißt du, weil die sich für den Ding, der wird immer so klein gesehen. So, er wird nicht auf. Also ich weiß es ja noch, also von Zack, ne, mein Kompagnon, als die aus Medina, aus Mekka zurückgekommen sind und erfolgreich abgeschlossen sind, die haben gedacht, wir werden hier mit offenen Armen empfangen. Auf gut Deutsch, kein Mensch hat sich für die interessiert. Die haben 6, 7 Jahre da studiert, bei Großgelehrten. Kein Mensch hat Glück dafür. So dass der Bruder Zack dann einer anderen Arbeit nachgehen musste. So, und da ist das Fehler. Aber die Moschee kann ja auch nichts dafür. Die kann ja die Leute auch nicht frei machen, weil wenn du die Leute frei machst, musst du ja dafür die entlohnen, dass sie ihre Miete bezahlen, dass sie ihre Familie ernähren können, weil deren Auftrag ist ja jetzt, Bildung in den Moscheen reinzukommen. Aber wie sollen die das machen? Die sollen normal arbeiten gehen, dann sollen die Samstag, Sonntag da die Leute unterrichten, was zu wenig ist. So, das funktioniert nicht. Das heißt, du musst die Leute frei machen. Du musst die Leute sagen, okay, deine Arbeit ist das. Aber dafür sind doch wieder die Muslime nicht bereit, Beiträge zu bezahlen, die vernünftig sind. Und dann ist das so ein Kreis, du weißt nicht, wo du anfangen sollst. Also, wer jetzt schuld ist und wer nicht, die Schuldfrage kann man gar nicht stellen, finde ich.
Ja, ja. Subhanallah, also man merkt schon, das ist eine eigene Baustelle, ja. Die wir gar nicht, vielleicht für ein Gespräch für einen anderen Tag. Was mich interessiert hat, ist, du hast ja in dem gesamten Buch spürt man wirklich dieses Feuer in dir, dieses innere Feuer, das aber zu verschiedenen Zeiten, aus verschiedenen Gründen, sage ich mal, brennt. Und hast du solche, ich sag's mal so korrekt wie möglich es sagen kann, hast du mal solche lauwarmen Menschen kennengelernt? Menschen, die sind auch nicht extrem happy, die sind auch nicht extrem traurig, die sind immer ständig in ihrem Leben irgendwo Mitte, bisschen weniger als in der Mitte, auf eher Richtung negativen Teil. Sie haben einfach nicht dieses Feuer. Also sie sind so in einer, schon fast in einer toxischen Regler so, wo einfach nichts in ihnen brennt. Und jetzt wollte ich wissen, wenn man wirklich so diesen inneren Druck hat, wie den du hattest, dass man hingeht, dass man fragt, dass man leistet, dass, ja, dann gehe ich halt von mir aus bis Dubai und verfolge diesen Trainer irgendwo bis dahin und mach das. Das ist ja ein Feuer, das kann man ja nicht faken. Jetzt wollte ich fragen, kann man sich so etwas aneignen? Oder muss man einfach so ein Trauma haben? Muss man einfach irgendwie von kleiner auf, muss irgendwas passiert sein, dass man nicht anders kann, als da hinzugehen?
Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Frage, ne? Und ich lese ja viel. Und man kann das nicht pauschalisieren. Hm. Also es gibt Leute, die sind auch gut aufgewachsen, ne? Also sehr gut. Und die aus sehr, sehr vermögenden Familien und gebildeten Familien kommen. Und die Kinder haben brutales Feuer. Brutal. Hm. Und dann gibt es wiederum dieselben Kinder, also aus dieselben Familien, denen ist so alles egal, weil die immer alles bekommen haben. Also früher habe ich immer gedacht, wie du, ich habe gedacht, okay, man muss auf gut Deutsch Dreck gefressen haben, man muss Traumata haben, irgendwas muss ja jemanden antreiben, so dass man das will. Aber dann habe ich viele Menschen kennengelernt und die kommen schon aus erfolgreichen Familien und sind noch erfolgreicher geworden. Erfolgreiche Unternehmer, haben noch in Harvard studiert, in Yale studiert, nochmal einen Doktor gemacht. Und das sind absolute Maschinen. Wenn ich schon 5 Uhr aufstehe, steht er um 4 Uhr auf. Und der braucht das nicht. Die sind mehrere 100 Millionen schwer am Privatjet. Aber wenn ich meinen Sport anfange, hat er schon, weiß ich nicht, war der schon eine Stunde laufen. So, und Eisbad gemacht und alles. Und seitdem kann ich das nicht mehr so sagen, wie ich früher gedacht hätte. Oder ich glaube einfach, das Wichtigste ist, das ist leider so ein bisschen abgedroschen, aber ist wirklich das Warum. Warum jemand etwas macht, warum er es macht. Und meine Erkenntnis ist, wenn es etwas nicht ist, was übergeordnet ist, funktioniert es nur bis zu dem Zeitpunkt, wo du es erreicht hast. Das habe ich beim Fußball gesehen, im Geschäftsleben gesehen, bei vielen Prominenten, die ich betreut habe. Als Beispiel jemand sagt, ich möchte 1 Million Euro verdienen. Soweit er diesen 1 Million Euro hat, ab dem Zeitpunkt ging alles bergab. Warum? Weil er das Ziel erreicht hat. Aber jetzt diejenigen, wo ich gesehen habe, die sind grundsätzlich erfolgreich, ist deren Warum, einfach jeden Tag ihr Bestes zu geben. Das war ihr Ziel. Das Ziel war nicht das Resultat. Und subhanallah, wir als Muslime haben ja diese Vorlage. Weil Allah subhanahu wa ta'ala belohnt uns ja nach unserem Aufwand, nach unserer Absicht, nach unserem Aufwand, nicht nach dem Resultat. Egal was dabei rumkommt. Soweit du dich im Rahmen befindet, ist egal, was die Menschen denken, ob du Geld verdient hast, kein Geld, ob du bestanden hast, ob du nicht bestanden hast, ob du wirklich schaffst, keine Ahnung, 5 Jews auswendig zu lernen, oder wenn es nur bei einem bleibt, solange du dich bemühst, weil die Taten werden ja gewogen, die werden ja nicht gezählt. Das heißt, umso mehr Aufwand du betreibst, umso mehr du dich bemühst, umso schwerer wird es auf der Waagschale. Das heißt, wir sind doch immer eigentlich im Erfolg. Wenn wir es verstehen, so. Und deswegen, früher hätte ich das anders beantwortet, aber heute muss ich sagen, ob die Leute jetzt spirituell gefüllt oder veranlagt waren oder nicht, kann ich es in 2 Teilen teilen. Bei den einen, die wissen, wenn die sterben, müssen die Rechenschaft ablegen und versuchen einfach das Bestmögliche für sich. Die anderen, die sagen, mein Ziel ist es, ich möchte jeden Tag mein Bestes geben. Und den Rest lasse ich auf mich zukommen. Und noch eine Sache habe ich festgestellt, oder jetzt, ist, ich suche immer nach Parallelen, ne? Ob bei den besten Sportlern der Welt, die erfolgreichsten Unternehmen der Welt. Ich gucke immer, okay, welche Parallelen haben die denn alle? Weil wenn alle einen gemeinsamen Nenner haben, kann das ja nicht falsch sein. Dann muss diese Methode funktionieren. Und die Methode ist folgende. Die gehen mit Erfolg und Misserfolg gleich um. Ob jetzt, bleiben wir beim Sport, ob ein Djokovic jahrelang Erster der Weltrangliste im Tennis, ob er ein Grand Slam gewinnt oder das Finale verliert, am nächsten Tag ist bei ihm alles das Gleiche. Das heißt, wenn am nächsten Tag auf dem Programm stand, er muss laufen gehen, er muss zum Physio, er muss sich ernähren, macht er das. Gewinnt er das, macht er das am nächsten Tag auch. Der fängt jetzt nicht an, 3 Wochen Party zu machen, auf gut Deutsch, sondern es macht nichts mit ihm. Ob die Presse sagt, er ist der Beste der Welt, oder die sagen, das ist der Schlechteste der Welt, für sich selber ist er immer der Beste. Es macht nichts mit ihm. Und das ist die Parallele, die ich bei sehr vielen erfolgreichen Menschen festgestellt habe, ob du den Leuten sagst, du bist gut, oder ob du den Leuten sagst, du bist schlecht. Beides macht nichts mit ihm. Das eine tut er nicht überbewerten, aber das andere tut er auch nicht überbewerten. Und beides tut er auch nicht unterbewerten.
Und dann passt das sogar perfekt zu deiner Definition von Erfolg vorher. Der Muslim in jeder Situation, egal was passiert, er macht genauso weiter wie am nächsten, wie gestern. Egal wie schlimm es ist. Subhanallah.
Und nicht egal wie schlimm es ist, sogar wenn das nächste Gebet kommt, gehst du deine Waschung machen, und das Asr zu beten, und soweit du Tekbir gemacht hast, ist kann egal, was die Leute sagen. Omar ist ein Teufel, Omar ist ein Engel, der ist korrekt, der ist nicht korrekt. Ist egal, Bruder, du bist jetzt da drin, ne? Und es kann dein letztes Gebet sein. So, deswegen, wenn ein Muslim nicht erfolgreich ist, stimmt was nicht. Aber nicht mit dem Islam, und das verstehen auch manche falsch, sondern mit dir stimmt was nicht. Du hast noch nicht die Persönlichkeit angenommen und nicht an die gearbeitet, um diesen Status zu bekommen, weil im Endeffekt ist es so, dass du dran arbeiten musst. Und wir neigen leider dazu, wir mischen ja auch Kultur und alles durcheinander, sonst ist ja viel Cocktail, ist es einfach so, dass du nicht sagen kannst, ja, ich bin halt so. Wie, ich bin halt so? Ja, man muss mich so akzeptieren, ich bin halt ein aggressiver Typ. Hey, du musst dran arbeiten. Also, was ist für eine Logik? Aber das höre ich halt sehr, sehr oft. Ja, Bruder, ich bin halt so. Ja, ich bin, dann arbeitet, ja, ich bin halt, wenn halt jemand, der geizig ist. Ja, toll, gut. Selbsterkenntnis ist der Schritt zur Besserung. Dann fang an. Wo waren denn die Sahaba radiallahu anhum? Wo waren die denn? Was waren das denn für Menschen? Das waren doch, ne, ohne das jetzt hier weiter auszuführen, ja, aber wenn die geschafft haben, Prototyp-Menschen zu werden, durch den Islam, wer bist du denn? Wer bin ich denn? Wir kommen doch aus ganz anderen Voraussetzungen. Wir haben vielleicht mal ein Huhn mitgehen lassen oder ein Kaugummi. Das war's doch. Aber die Jungs haben schon, sag ich mal, andere Schandtaten begangen.
Also, um weiter vielleicht anzuschließen an das Ding mit dem Feuer. Eine Sache, die ich sehr bemerkt habe und die ich sehr schätze, ist, man merkt in dem Buch und in den Erzählungen, dass du ein bestimmtes Auge für etwas hast. Du siehst eine Mülltonne, andere sehen eine Mülltonne, aber du siehst irgendwo den Schatz darin. Egal, was es ist. Und ich denke, viele wünschen vergeblich, irgendwie an dieses Auge heranzukommen. Du gehst vorbei, die sehen das, du sagst dann plötzlich, hey, schau, Bruder, man kann das machen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere zu dir gekommen ist und gesagt hat, ja, Achi, wie hast du da gezaubert, ja, woher kommt das? Aber genau das ist ja eigentlich wahrscheinlich der Hauptgrund, warum du Unternehmer bist. Weil das ist ja eigentlich das, was sagen, ohne dem, das ist wie ein Schwimmer ohne Arme. Das geht ja gar nicht. Also jetzt ist die Frage, kann man das überhaupt entwickeln?
Kann man Unternehmertum entwickeln? Ja, Unternehmertum, das ist kein Talent gefragt. Das kann man wirklich erlernen. Ne? So, fangen wir rückwärts an. Das andere ist wirklich der Situation geschuldet. Ne? Gastarbeiter, 9 Kinder zu Hause, 6 Brüder in ein Zimmer. Wir konnten es halt, also vieles, was ja normal war in der Gesellschaft, war bei uns ja nicht normal. Warum? Meine Eltern sind aus den Bergen Marokkos als Analphabeten nach Deutschland gekommen. So, die haben ja noch das Mindset aus den Bergen. Die denken, die arbeiten jetzt 5 Jahre und gehen wieder zurück. Aber jetzt bin ich hier, es gibt Schwimmbäder, es gibt Geburtstage, Fußballvereine, Nachbarn, die Kinder haben Süßigkeiten, die kriegen Taschengeld. So, das ist ja eine Welt, die in dem Horizont meiner Eltern gar nicht existiert. Aber ich will das ja als Kind ja auch haben. Aber es gibt ja keine Möglichkeit. Ich kann ja nicht zu meinem Vater gehen und sagen, ja, Abby, pass mal auf. Wir sind in Deutschland, hier gibt es Taschengeld, ich möchte Taschengeld haben. Außerdem kriegst du ja Kindergeld, für mich, das möchte ich auch haben. Er hätte mir eine gescheuert. Weil er es nicht versteht. So, also müssten wir kreativ werden. Und dann erkennst du irgendwann mal, guck mal, das ist ja wie Maslow-Pyramide, sagt der was, ne? Die Maslow-Pyramide.
Ja, ja.
Genau. Bruder, wenn ich ab morgen dir nichts zu essen gebe, wirst du auch Schätze sehen, die du vorher nicht gesehen hast.
Ja, das stimmt.
Das ist ganz einfach ausgedrückt. Das heißt, wenn die Bedürfnispyramide, wenn deine Eltern dafür sorgen, dass du zu Hause Süßigkeiten hast, dass du ein eigenes Zimmer hast, dass es dir gut geht, dass du Klamotten hast, dass du auch vielleicht Markenklamotten, dass du Bildung bekommst. Das ist doch für dich normal. Du siehst diese Sachen nicht. Aber nehme ich dir die weg und du musst verzichten, dann wirst du schwitzen. Das ist ja wie wenn wir fasten. Dann sehen wir auch plötzlich nach 16 Stunden Fasten bei 30 den Schluck Wasser ist ja für uns das Leckerste, was es überhaupt gibt. Dieser eine Schluck Wasser, subhanallah, der schmeckt ja so, das kann man sich nicht vorstellen vorher. Vorher hat man einfach Wasser getrunken und genau so kann man das erklären, Bruder. Weil die Sachen nicht nah waren, ich hatte Sehnsucht danach, dann bin ich kreativ geworden, weil ich es unbedingt haben wollte und dadurch habe ich mir das dann angeeignet.
Aber subhanallah, es hat trotzdem noch mit seinem inneren Feuer irgendwo zu tun, weil es gibt ja bestimmt viele Menschen, die in deiner Situation sind. Und das war eigentlich sogar meine nächste Frage, nämlich es gibt sehr viele Leute, die sind, also du hast zum Beispiel viel gratis gemacht. Das war so deine erste, irgendwie war das immer so dein Ansatz. Du hattest dieses Selbstbewusstsein von, gib mir eine Chance. Ich nehme nichts von dir Fixes. Gib mir nur die Chance. Und ich beweise es quasi, dieses gratis. Und es ist schwierig, da zurück zu pushen. Weil es gibt viele Menschen, die können sich das ja fast gar nicht leisten. Dieses, ich mache das gratis, weil auf sie basieren Menschen, sie haben Menschen, die sich auf sie verlassen, die können nicht einfach sagen, ich arbeite jetzt, keine Ahnung, eine Woche oder einen Monat für dich einfach mal gratis und ich komme mit den Ergebnissen. Ich weiß halt nicht, wie das bei dir war, aber ich sage mal, ich kenne Menschen, bei denen das schwierig ist und die haben dann noch nicht diese Bereitschaft, auch nur sich in diese Position zu begehen, um aus der Notwendigkeit heraus irgendwie Lösungen zu suchen. Sie haben ihre Umstände und die sagen, ich bleib drin, ich kann nicht, ich habe nicht die Möglichkeiten. Deswegen, um meine Frage genau zu formulieren, denkst du, jeder kann sich's leisten? Oder sagen wir mal zwei Fragen. Kann jeder, der in einer schwierigen Situation ist, tatsächlich die Lösung finden, wie du gesagt hast? Und diejenigen, die nicht anders können, als drin zu stecken, weil sie Familien haben. Können sie wirklich Sachen sagen, wie ich mache das gratis oder sonstiges?
Wir müssen das in zwei Teilen aufteilen. Ja. Also erstmal, in meiner Jugend war es halt so, Rassismus war ganz normal. Das war auch für uns nichts normal, nichts Unnormales. Und dir wurde das auch ins Gesicht gesagt. So, wir hatten ja auch gar keine andere Chance, außer nach Arbeit zu fragen. Und wenn wir die Arbeit bekommen haben, haben wir die erstmal so gemacht, um überhaupt, dass die Tür aufgeht. So, das war damals. Es kommt ja drauf an, Bruder. Also, was will derjenige? Wenn derjenige sagt, guck mal, ich habe Verantwortung, ich habe Familie, ich habe mein Gehalt. Er kann doch nicht sagen, ich gehe jetzt umsonst irgendwo arbeiten und bringe meine Familie in Gefahr, weil seine Verantwortung als Versorger ist ja, die Familie zu versorgen. So, das ist ja seine Amana. Kann er nicht. Das heißt, die Frage ist, was ist sein Ziel? Was hat er vor? Wir sagen mal, der arbeitet ganz normal, er will sich aber wirtschaftlich verbessern. Gut, okay. Jetzt gibt es da jemanden, der ist ein Koryphäe im Goldhandel. Und der Bruder sagt, ich möchte ein bisschen Tijara machen mit Gold. So. Und es gibt die Möglichkeit, bei diesem Menschen zu lernen. Wie soll er denn sonst zu diesem Menschen also Zugang bekommen? Du musst doch die Hürden oder die Punkte, die den Menschen anfangen nachzudenken, die musst du ihm doch nehmen. Wenn du jetzt diesen Menschen triffst und ihm sagst, ich möchte das gerne lernen, Goldhandel, und ich werde in der Woche 10 Stunden, 12 Stunden, also nach der Arbeit, vor der Arbeit, immer wenn man Zeit hat, werde ich zu Ihnen ins Büro kommen und für Sie umsonst arbeiten. Dieses umsonst arbeiten, es ist ja nur, wenn wir das in der Währung Geldes sehen. Aber du arbeitest ja eigentlich nicht umsonst, weil du lernst von jemandem, der sich 30 Jahre gebraucht hat, diesen Wissensstand zu bekommen. Das kriegst du doch. Das heißt, wenn du ein Jahr für ihn arbeitest, kannst du dann im Goldhandel so gutes Geld verdienen, dass du ja dein, warum du das machst, dein Ziel wirtschaftlich zu verbessern, plötzlich eine Fähigkeit hast, mit der du, bis du stirbst, finanziell dir finanziell dich bereichern kannst. Und das ist ja der Punkt. Aber das ist klar, das kann jeder, aber es kommt darauf an, was ist sein Ziel? Warum soll es? Man soll nicht einfach so umsonst arbeiten gehen. Das ergibt ja keine Logik.
Okay, also jemand, der Verantwortung hat, der trifft andere Entscheidungen, der muss andere Chancen finden, sagst du.
Der muss erstmal wissen, warum er das, will er sich beruflich verändern? Hat er vielleicht einen Beruf, wo er sich nicht wohlfühlt? Hat er vielleicht einen Beruf, der nicht in seinem Rahmen seiner Spiritualität passt? Das kommt ja darauf an, was ist sein Ziel? Und ich sage ja immer, Jugendliche, wenn man jung ist, sollte man immer Zeit gegen Fähigkeiten tauschen, nicht gegen Geld.
Eine Sache, die ich gelesen habe im Buch, die mich ein bisschen überrascht hat, war, dass du nicht die Chance genutzt hast, mit diesem Manager in Dubai weiterzumachen. Weil ich habe bis dahin immer den Eindruck gehabt, du hast die Schiene, die Strategie gefahren von, du gehst nah an die Quelle, wo Sachen passieren, die dich interessieren, und selbst wenn es dich etwas kostet, und danach, selbst wenn es Abhängigkeiten am Anfang gehabt hat, man kann sich ja früher oder später abkapseln und dann was Eigenes machen. Aber im Buch erzählst du was anderes. Du hast von Anfang an diese Abhängigkeit, mögliche Abhängigkeit gesehen, auch wenn du an Spieler wie Ronaldo oder der sein Umfeld oder was auch immer kommen konntest, und hast direkt abgeblockt. Ich habe gedacht tatsächlich, du kommst diesen Schritt an, machst das für ein paar Jahre und dann sagst du, ja, dann hast du deine Option und dein Netzwerk oder was auch immer gemacht und machst dein eigenes Ding.
Warum so anders? Also eine hundertprozentige rational nachvollziehende Antwort habe ich leider nicht, bis heute nicht. Aber ich habe es versucht, im Buch auch zu erklären. Nachdem ich dieses Ziel erreicht habe, fingen bei mir an, zwei Gedankengänge zu spielen. Der eine Gedankengang war, Alhamdulillah, ich habe es geschafft, boah, jetzt geht's los, wie du sagst, ne? Jetzt arbeitest du und dann bist du im engeren Umfeld, Ronaldo, Falcao, Mourinho, also alles, was Rang und Name hat. Aber gleichzeitig war immer eine Stimme in mir, die gesagt hat, das bist du nicht. Das bist du nicht. Und das kannst du auch selber. Diese Diskussion, die ich mit mir selbst geführt habe, hat eine gewisse Zeit mit sich genommen, so dass der Anruf auch irgendwann mal unangenehmer wurde. Ne? Nach einem Monat, zwei Monaten, drei Monaten kann sich jetzt plötzlich nicht mehr melden. Und dann habe ich irgendwann einfach den Moment verpasst. Man muss auch sagen, dass ich zu der Zeit selber gut aufgestellt war in der Bundesliga. Ich habe wirklich gute Spieler gehabt. Ne? So, das ging dann ein bisschen in eine andere Richtung danach. Aber zu der Zeit war ich eigentlich, habe ich gute Jungs gehabt. So, wenn du mich rückwirkend fragst, wenn ich mir jetzt selbst nicht beraten würde, mir eine Empfehlung geben würde, würde ich auf jeden Fall sagen, ja, arbeite 2-3 Jahre mit mir zusammen. Du kannst viel lernen, du kannst dein Netzwerk ausbreiten und. Warum ich es damals nicht gemacht habe, obwohl ich so viel Aufwand betrieben habe, ich kann es nicht erklären, außer so, wie es wirklich war. Es gibt für mich keine für jeden Menschen vernünftige Erklärung. Es war wirklich so, ich habe mit mir gekämpft und bin am Ende so lange gekämpft, dass die Zeit so lange vorbeigegangen ist, dass ich dann nach Monaten einfach mir der Anruf zu unangenehm war. So, und dann habe ich gesagt, immer egal, komm, lass. Und dann damit ist die Geschichte beendet. Und die ist ja wirklich so. Ich würde es ja gerne anders erzählen oder anders beschreiben, mit einem schönen Happy End.
Okay, ist es schön.
Ich finde, ne, die gibt ja so, die Geschichte ist ja gut aufgebaut.
Ja.
Und als ich das ja geschrieben habe, ne, habe ich selber gesagt, hey, kannst du doch nicht so abrupt jetzt einfach abbrechen. Aber was soll ich machen? Das ist einfach die Wahrheit. Ist einfach gut
gewesen. Ich finde es sehr schön. Ich finde es schön, weil es zeigt dir, dass es herrscht ja. Ich habe das vor kurzem mit einigen Brüdern besprochen. Das war ein sehr, sehr interessanter Punkt. Nämlich, Allah sagt im Koran, اتخذ إلهه هوى. Hast du denjenigen gesehen, der seinen Hawa, seine Gelüste, das, was ihn so quasi links, rechts treibt, sein Ego, als eigenen Gott hergenommen hat? Und es herrscht dieses idealisierte Unternehmertum. Das ist schon fast bei vielen Männern, würde ich sogar sagen, mehr als bei Frauen. Bei Männern ist dieser ideale Business Guy, Astaghfirullah, schon ein Gott geworden. Das sieht man auch in dieser Red Pill Community, wie das abgegangen ist vor ein Jahr oder so mit Tate und wie auch immer, diese ganzen Männer. Das war ja wie gestört, wie viele junge Leute auch drauf auf diesen Zug aufgesprungen sind und sich damit identifiziert haben. So sehr, dass jetzt zu hören, dass auch du, jemand der Bundesliga-Spieler, dies, das, auch du manchmal einen Aussetzer hast, den du dir nicht erklären kannst, aber du machst dir halt nichts draus, ist in Ordnung. Wobei dieselben Leute sich wahrscheinlich, keine Ahnung, dumm, bekloppt irgendwie getrunken haben oder sonstiges, weil sie irgendwie so eine goldene Chance verpasst haben oder was auch immer.
Ja, das ist ich will auch nicht zu viel wegnehmen und spoilern im Buch, aber für diejenigen, die es noch lesen wollen, aber ich habe da wirklich keine, diese Story erzähle.
Ist nein, immer nein, so, die sollen das lesen. So, wirklich.
Wie monotonale Achterbahn, wo ich immer denke,
wie weit du gegangen bist.
Das ich kannst du keinem erzählen.
Also,
so.
Nein, ich sag dir ehrlich, du bist wirklich weit gegangen. Es war für mich sehr interessante Stelle, sehr interessante Geschichte. Du hast ja viele Momente in deinem Leben erlebt, wo Leute dich massivst enttäuscht haben. Und du hast auch erwähnt, dass du irgendwo Prozesse entwickelt hast, dass Leute nicht so sehr rankommen, dass es immer so oft passiert. Nicht? Hättest du das deiner Meinung nach je wirklich so von Anfang an vermeiden können? Und kannst du vielleicht näher darauf eingehen, wie du das direkt siehst auch, dass es Menschen gibt, mit dem lasse ich eigentlich nicht so direkt ein?
Ich arbeite ja mein Leben lang mit Menschen, ne? So, da entwickelt sich natürlich auch irgendwann mal gewisse Kenntnisse, wo du dann auch Menschen ein bisschen einschätzen kannst. So. Ich bin halt ein Mensch, wie viele das Problem haben, die nicht Nein sagen können. So, ich bin auch ein Mensch, der kann nicht Nein sagen oder konnte nicht Nein sagen. Und das hat mich in viele Probleme gebracht. Sehr viele Probleme. Und auch den Gegenüber in Probleme gebracht. Und deswegen habe ich dann irgendwann mal für mich Methoden entwickelt, wie ich einfach schaffe, um herauszufinden, ist dieser wirklich Mensch daran interessiert, dieses Problem zu lösen für sich. So. Weil ich bin halt ein Mensch, du kommst mit einem Problem zu mir, mit einer Idee zu mir, mit irgendwas zu mir, mein Kopf fängt direkt an zu arbeiten, ich arbeite an einer Konzeption, ich arbeite an Lösungen, ich telefoniere mein Netzwerk ab und habe dann immer 2 Tage später, weiß derjenige gar nicht mehr, worum es geht, obwohl er kam und die Sache so dramatisiert hat. Genau, und da muss ich halt eine Lösung für finden und mittlerweile ist halt die Lösung so, dass ich den Leuten einfach Aufgaben gebe. Also sage, okay, alles klar, können wir gerne machen. Bis Mittwoch, 6 Uhr morgens, recherchierst du das für mich, machst du das, also nicht für mich, sondern für sich. Und wenn du alles zusammen hast, kommst du dann und dann können wir weitermachen. Und zu 90% erledigt sich halt von alleine. Da passiert nichts. So, und dann kann derjenige auch nicht mehr zu dir kommen. Die Sache hat sich dann erledigt. Dann zweites Thema ist halt immer Geld. Ne, die Leute, die, wie soll ich sagen, denen ist sehr einfach fällt, einfach Menschen nach Geld zu fragen. Ich sage nicht nur Leuten, die wirklich Geld brauchen, sondern der will jetzt einfach 10.000 Euro geliehen haben. So, da habe ich mir irgendwann mal auch abgewöhnt. Warum? Weil es auch immer Probleme gibt. Weil du diese Menschen auch in Probleme bringst. Weil er weiß nicht, wie dir das Geld zurückzahlt. Er fängt an, sich anders zu verhalten. Er fängt an, vielleicht auch die Unwahrheit zu erzählen. Du setzt ihn halt unnötig unter Druck. Wäre einfach besser gewesen, am Anfang zu sagen, nein, gebe ich dir nicht. Oder erklär mir, warum. Warum brauchst du überhaupt Geld? Wo ist die Problematik? Lass uns an die Ursache gehen. Lass uns die Ursache zusammen lösen. Aber das ist jetzt nur Symptom. Wir stellen das Symptom und in 3 Monaten, und da sind viele, viele, viele Leute dran kaputt gegangen. Und ich habe auch noch eine Sache festgestellt. Du wirst nie schaffen, wenn jemand nicht will, ihn hochzuziehen. Er schafft ja dich runterzuziehen. Und eine Erkenntnis, die habe ich erst in letzter Zeit gemacht, ist, wenn jemand nicht bereit ist, genauso viel in dich zu investieren, wie du bereit bist, in ihn zu investieren, und wir reden jetzt nicht von finanziell, egal, Zeit, Wissen, Netzwerk, allem, dann macht das auch keinen Sinn. Wenn das Ungleichgewicht, du gibst 100% und er gibt 10%, kannst du vergessen. Da brauchst du gar nicht anzufangen. Hört sich hart an, aber ist eine Erkenntnis, die ich gemacht habe und spiele mir da eigentlich ziemlich sicher.
Hast du das im Fußball besonders gesehen?
Bruder, Fußball ist ein ganz anderes Thema.
Ganz anderes, okay.
Fußball ist eine ganz andere Baustelle, da zählen ganz andere Parameter.
Okay, weil du hast gesagt, du ziehst immer Parallelen, deswegen dachte ich, vielleicht hast du
auch... Nein, das war eine Kenntnis. Was ich jetzt rede, ist wirklich sozial, zwischenmenschlich, unter Freunden, Familie, bekannt, also Menschen, die jemandem nah sind. So, ich rede eigentlich von denen, weil ein Fremder kann dich ja nicht runterziehen. So, wenn ein Fremder nicht... Aber wenn dein eigener Bruder, wo du siehst, dass jemand, dass der sehr viel Potenzial hat und du willst ihm die ganze Zeit helfen, mach doch hier, mach doch da, studier doch, mach doch, und du machst und bringst ihn dahin und von ihm kommt nicht derselbe Einsatz, ist das zum Scheitern verurteilt.
Du hast mal gesagt, also du sagst einen Satz sehr, sehr oft, Gier frisst Hirn, nicht? Ja. Jetzt wollte ich wissen, aus Neugier, und das glaube ich, das ist auch wahrscheinlich die letzte Frage, die ich dir zum Fußball stellen werde. Glaubst du, es gibt ein dreckigeres Business als Fußball?
Nein.
Echt?
Ob Hells Angels, Narcos, Milieu, Drogen, Zuhälter, ist egal wer. Alle haben mehr Prinzipien, mehr Moral, mehr Anstand als der Fußballbereich.
Nicht mal Politik?
Politik auch nicht. Hat auch keine Stimmung gegen Fußball, obwohl die schon schlimm sind.
Hast du schon mal erlebt, dass jemand, der so voll dieses Jammerlappensyndrom hat, der so tief war, dass du schon gesagt hast, ich habe keine Zeit für dich, ich kann mir das nicht geben, und dann trotzdem ist er rausgekommen. Er hat es geschafft, irgendwo das rauszukriegen, einfach, dass es endlich aufhört, so mit sich selbst, und dann hat er dann wirklich sich hochgezogen und was Vernünftiges gemacht.
Ja.
Was war die eine Sache, die sie gemacht haben? Was hat sich geändert? Also, dass sie
Es sind immer die Kleinigkeiten. Es gibt nicht diesen wow, okay, diese Erkenntnis. Es sind immer Kleinigkeiten. Es fängt wirklich an, Zimmer sauber machen, Bett machen, Körperpflege, bisschen Bewegung, sich vernünftig anziehen, also wirklich mal ein sauberes T-Shirt. Also wir reden jetzt von richtige Jammerlappen, ne? So. Mhm. Dadurch kriegen die wieder diese Erkenntnis, hey, wow, ich bin zu mehr in der Lage. Und dann muss man halt nach und nach die Grenzen verschieben. Wir waren mal vor kurzem in der Türkei mit ein paar Brüdern und ich mache jeden Morgen Sport und dann haben sie so ein paar angeschlossen. Und ich muss sagen, das ist glaube ich ein Jahr oder zwei Jahre her. Und es gibt ein paar, die waren in der Hinsicht so ein bisschen jammerlappenmäßig unterwegs und die ziehen bis heute durch. Und dadurch, dass sie diese Struktur an den Tag gelegt haben, haben die natürlich auch ganz, ganz andere Ziele erreicht. Weil die ja natürlich ihr Potenzial jetzt viel weiter entfaltet haben. Das gibt es schon, aber es sind immer diese kleinen, es gibt kein Geheimnisse, wo es alles offen ist. Es ist immer dasselbe. Kontinuität, Struktur, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, fleißig sein, Vollkommenheit, also in den Angelegenheiten wirklich sein Bestes zu geben, sein Amala. Das sind eigentlich so diese Punkte. Die Leute warten auch immer, wenn die zu mir kommen, und da steht irgendwie, sagt, komm her, aber erzähl das keinen. Und dann hol ich schon ein kleines Buch raus und sag, guck mal, hier steht der Code. Schreib ihn dir auf und dann bist du in der Matrix und dann bist du erfolgreich. Es gibt es nicht, Bruder. Das ist wie wenn du erfolgreiche Leute irgendwann mal kennenlernst und nach 10 Minuten feststellst, ja, okay, und jetzt? Alles klar. So, der kocht auch nur mit Wasser, wie der Deutsche sagt. Hey, ja. Und manchmal und oft stellt man auch noch mal fest, dass er gar nicht so gut ist, wie man sich in dem Kopf ausgemalt hat. Ne? So. Und Bruder, es sind nur immer Kleinigkeiten, die man ändern muss, damit sie in eine andere Richtung geht.
Jetzt wird es ein bisschen persönlicher und ich hoffe, du nimmst mir das nicht so übel.
Ja, kein Problem.
Du hast erzählt, dass du sehr oft Tage hast, wo du 5 Uhr morgens aufwachst, mitternachts nach Hause kommst.
Wie heute.
Ja. Wie findest du Zeit für deine Familie?
Struktur, Bruder. Ich habe genug Zeit für meine Familie. Das Wichtigste ist, und da machen die meisten Fehler, es geht nicht nur um die Menge der Zeit. Es geht um die Intensität. Es geht darum, Qualität. Wenn du eine Stunde mit deinen Verwandten, Kindern, Frau, aber du bist da, kein Handy, kein durch die Luft gucken, kein deprimiertes Gesicht machen, sondern wirklich Quality Time, das reicht, Bruder. Aber die meisten, was machen die? Die geben alles, was die haben, in ihrem Studium, in ihrer Arbeit, in ihrer Aufgabe, kommen als absolute Katastrophe nach Hause. Und jetzt, was verlangt er? Jetzt verlangt er, dass alle da sind und ihm sagen, wie toll er das gemacht hat und dass er sich aufopfert und dass er doch so stark ist. Und das gibt es nicht. Deswegen 80% lässt du draußen, 20% lässt du immer für die Familie, weil die erwarten jetzt von dir als Führer der Familie, dass du nach Hause kommst und Stimmung machst. Ich weiß, das ist anstrengend, aber das haben deine Kinder und auch deine Frau haben das verdient, dass du genau der Mensch bist, wie du auch bei fremden Menschen bist. Da bist du lustig, da bist du höflich, da bist du nett, da bist du zuvorkommend, da zeigst du dich von der besten Seite. Und soweit man nach Hause kommt, ist man Frauen. Und das geht nicht, Bruder.
Was bedeutet es für dich, ein echter Mann zu sein, besonders als Muslim?
So wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe, ne?
Perfekt, eins zu eins genauso.
Genau, dass man die Familie führt, dass man klare Standards hat, dass man respektiert werden muss. Nicht nett. Nett ist immer so eine Sache, du sagst zu allem ja, everybody's darling. Ja, 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 du willst keinen vor den Kopf stoßen. Das ist kein Mann, Bruder. Als Mann musst du Entscheidungen treffen. Und Entscheidungen passen nicht immer jeden. Wenn das für das Ganze gut ist, musst du die Verantwortung dafür nehmen. Und du musst auch die Konsequenzen tragen können. So, und dann kannst du nicht immer, sag ich mal, irgendwo alles harmonisch sein. Weil dann fühlst du falsch. Aber deine Aufgabe ist auch gleichzeitig, für die Stimmung zu Hause zu sorgen. Weil heutzutage ist es halt immer so, ja, die Frau muss die Stimmung machen und der Mann geht arbeiten. Nein. Du musst auch zu Hause die Stimmung machen, dann freuen sich deine Familie auf dich, dann freuen sich auch deine Kinder auf dich und du wirst auch dadurch die Anerkennung und Respekt erhalten, den du dir eigentlich erwünscht hast. Du musst eigentlich ein bisschen umdrehen. Du musst das alles ein bisschen umdrehen und das ist für mich ein Mann, Bruder. Jemand, der Verantwortung trägt, der alles gibt, der sich nicht mit unnötigen Inhalten beschäftigt und dadurch Zeit verliert. Ne? Da sind wir wieder, ja, wie findest du dann noch Zeit für deine Familie? Bruder, ich beschäftige mich nicht mit unnötigen Sachen. Ist so einfach irgendwo zu sitzen, abhängen mit Leuten und dann Themen zu führen und die mir gar nichts bringen oder am Telefon hängen oder Beschäftigung zu haben, die nichts bringen, Bruder. Damit beschäftige ich mich. Das für mich gibt gar nicht. Und das ist auch für mich ein Mann. Ein Mann, jemand wirklich, der klare Strukturen hat, der klare Prinzipien, Werte und Moral, wie ich eben gesagt habe, auch mit den Konsequenzen, dass es nicht jedem passt. Du kannst nicht jedem alles passend machen. Das funktioniert nicht. Und das ist für mich ein Mann.
Wenn deine Kinder eines Tages mit ihren Kindern über dich sprechen und du bist leider nicht da, inshallah, an einem viel schöneren, besseren Ort.
Inshallah.
Was würdest du dir wünschen, dass sie über dich sagen und erzählen, wenn sie über Großvater reden und was sie ihnen mitgeben auch? So groß. Opa hat das erzählt.
Das ist eine sehr gute Frage. Das Wichtigste ist doch am Ende, und das ist auch das, was ich versuche, ist, dass es gute Menschen werden. Nicht erfolgreiche Menschen in dem Sinne, wie wir es am Anfang definiert haben, Rechtsanwälte werden oder Ärzte, jetzt wegen diesem Migrantenkomplex, den wir alle haben, weil ich jetzt zum Beispiel kein Akademiker war, oder Fußballer werden oder Unternehmer werden. Nein, ich möchte wirklich, dass die gute Menschen werden, dass die nützlich für die Gesellschaft sind und auch im späten Alter, wenn ich dann noch lebe, dass die nach mir fragen, dass die zu mir kommen, mit mir einen Tee trinken, dass ich mit denen ein normales Gespräch führen kann. Das ist erstmal mein Ziel. Wenn ich dann weg bin, gibt's halt so gewisse Punkte, wo ich Wert drauf lege und ich wäre froh und glücklich, wenn meine Kinder das ihren Kindern weitergeben. Und das sind eigentlich so ein paar Eigenschaften. Sowieso, mein Ziel ist ja sowieso, dass die mit Iman hinterlassen und dass die mit Iman sterben. Ansonsten haben sie sowieso alles falsch gemacht. Auch wenn wir es nicht, im Endeffekt die Idee ja nicht in unserer Hand ist. Aber wir wollen natürlich alles dafür tun. Dass sie halt so gewisse Prinzipien haben. Ehrlich zu sein, vertragsbindend, zuverlässig, dass ich den Anker gebe, nach dem sie sich immer wieder orientieren können. Egal was passiert in deren Leben, dass so ein gewisser Anker sein, wo die sich immer wieder, natürlich angefangen von der Struktur, vom Gebet, von das, aber dass sie auch eine starke Persönlichkeit bekommen, um das zu tragen, ne, dass man auch diese Persönlichkeit werden will, ne, die für ihre Prinzipien einsteht. Würde ich mich schon freuen, wenn die dann immer sagen, na, vergiss nicht, dein Opa hat immer gesagt, du kannst alles machen, aber lüg nicht. Ne? Sei zuverlässig, halt dein Wort. So, das sind so Sachen, die ich versuche, mit allem, was ich habe, vorzuleben, aber auch immer wieder zu wiederholen, immer wieder zu holen, immer wieder zu holen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und wenn sie am Ende zu ihren Kindern sagen, dein Opa hat immer gesagt, es wäre sehr, sehr schade, wenn du diese Welt verlässt, ohne je herauszufinden, welches Potenzial in dir steckt. Deswegen nimm dieses Buch von deinem Opa, lies dir das durch, damit du dein Ziel erreicht.
Meine Eltern, Alhamdulillah,
Alhamdulillah.
Sie sind beide am Leben.
Alhamdulillah, möge Allah
sie werden aber schon langsam älter. Und ich werde älter. Und natürlich, wenn das so anfängt, dann wird man schon langsam vorsichtiger. Du hast es auch im Buch den Leuten ans Herz genommen, ans Herz gelegt, dass sie da ein bisschen besser sein sollten. Was ist eine Sache, die ich machen kann, muss oder unbedingt machen sollte, damit, wenn inshallah der Tag kommt und ich hoffe, es ist sehr weit in der Zukunft, dass ich nicht so viel Reue verspüre in meinem Umgang.
Zeit verbringen, sehr viel Zeit. Vorher, dadurch, dass man viel Zeit verbringt, sich so mit seinen Eltern zu beschäftigen, dass man genau weiß, was sie brauchen. Wenn deine Eltern auf dich zukommen und dir sagen, ich brauche das und das, kannst du dir eins schon mal direkt hinter die Ohren schreiben, dann hast du alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Du musst es vorher selbst erkennen. Und dann schon vorher lösen. Wenn nicht, stehst du deinen Eltern nicht sehr nah und kennst die Problematik nicht deiner Eltern und das beschäftigt dich nicht, weil unsere Eltern würden nicht auf uns zukommen. Bei denen ist immer alles gut, immer alles Alhamdulillah, denen geht's gut. So, das ist deine Aufgabe als Kind, diese Sachen herauszufinden und die findest du heraus über Nähe, zuhören, mal mit Reisen, an Orte mit denen gehen. Wirklich. So viel Zeit verbringen, wie es nur geht. So, das ist, was ich auf jeden Fall empfehlen würde. Also das, was ich am meisten, das bereue ich am meisten.
Da habe ich sehr, sehr viel zu tun, sage ich dir ehrlich. Liegt viel Arbeit vor mir.
Wir alle.
Gibt es eine Geschichte oder Situation, die du gerne Leuten erzählen würdest, damit sie verstehen, was für eine Frau deine Mutter gewesen ist?
Meine Mutter, Allahyarham, ich denke, wie ja eh, der wird das jetzt sagen, aber ist eine sehr empathische Frau gewesen, die sehr viel getan hat. Muss überlegen, die kommt aus den Bergen, kann kein Deutsch, ist Analphabetin, hat 9 Kinder in einer sehr rassistischen Umgebung, muss ohne die deutsche Sprache alle Termine wahrnehmen, ohne Auto. Gleichzeitig hat sie immer versucht, die Arme, dass wir immer auch Sachen haben, die nicht selbstverständlich waren, zum Beispiel. Es hört sich jetzt vielleicht krass an, aber vielleicht alle 3 Monate einmal hat sie versucht, uns frische Brötchen vom Bäcker zu holen. Also nicht dieses Brot vom Aldi, was wir gewohnt waren, oder das selbstgemachte Brot, sondern wirklich so frische Brötchen. Das war für uns was ganz, ganz Besonderes, Miskina. Ja, Bruder, das war auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Frau. Möge Allah sie segnen und ihr
Amen.
höchste Glauben
Amen.
gewahrt habe.
Allah. Hast du das Gefühl, du bist ein Deutscher? Wie gehst du mit diesem Thema eigentlich? Machst du dir eigentlich so irgendwo Gedanken darum, den Bezug zu Deutschland so? Und du hast immer noch deine Eltern, du hast ja kurz angesprochen, komm aus Marokko, aus den Bergen. Du selber hast einen sehr engen Bezug dazu, bist multinational, international unterwegs gewesen.
Fühle ich mich als Deutscher? Bruder, ich denke da eigentlich gar nicht drüber nach.
Okay.
Ich denke auch nicht in Nationalitäten so. Ich finde dieses so, auch wenn man zum Beispiel sagt, ja, ich bin stolzer Amazigh oder Marokkaner oder so. Ja, Bruder, dafür habe ich ja nichts getan. Das bin ich ja einfach nur so. Ne? Aber ein guter Mensch zu sein, das ist eine Leistung, die man erbringen muss. Gewisse Ziele zu erreichen, das ist eine Leistung, die man erbringen muss. Darauf kann man stolz sein. Aber stolz zu sein, weil ich jetzt Albaner bin oder weil ich Türke bin oder weil ich Ägypter bin, Bruder, das ist ein bisschen zu klein gedacht, ne? Was nicht heißt, dass man stolz auf seine Kultur sein kann, ne? Auf seine Herkunft sein kann, das meine ich gar nicht. Aber die Leute meistens, die reden so, als dass das alles für sie ist, aber wenn du sie 3 Fragen weiterfragst, haben die gar keine Ahnung von ihrem Heimatland. Die kann die Sprache nicht, die wissen nichts von der Geschichte, die haben gar keinen Plan. Aber ja, ich bin Osmane, ich bin das, ich bin Albaner, ich bin Marokkaner, ich bin Russe. Ich denke null, also ich denke gar nicht drüber nach. Bin ich jetzt das? Bin ich jetzt dies? Vielleicht ist es auch dem geschuldet, weil wir in so einer, wenn wir in Marokko sind, sind wir Deutsche, wenn wir in Deutschland sind, sind wir Marokkaner. Irgendwo zwischendurch sind wir dann Muslime für andere Leute. Genau, dann sind wir plötzlich doch alle in einem Topf. Dann wird untereinander nochmal getrennt. Und dann bist du Marokkaner, dann wird unter den Marokkanern nochmal getrennt. Ja, du bist Amazigh, du bist Araber. Dann bist du Amazigh, dann wird unter den Amazigh-Volken nochmal getrennt. Du bist Eshwe, du bist Eshwe, du bist Arifi, du bist, ja, da gibt es Akare. So, verstehst du? Also, das ist für mich, das kostet einfach, das bringt mir nichts, Bruder. Was nicht heißt, dass ich meine Herkunft liebe, ne? Und dass ich meine, also das Volk der Immiserin stolz darauf bin. Das heißt es nicht, ne? So, aber ich denke null.
Letzte Frage. Kannst du eine Story teilen, die du im Buch jetzt nicht erzählt hast, die aber die Lektionen alle insgesamt sehr gut widerspiegeln, so ein exklusiv für den Podcast?
Also was ich jedem mitgeben kann, ist einfach, es interessiert am Ende keinen. Es ist wirklich so. Hm. Auch diese ganzen Redewendungen, die man teilt. Halbes Leid, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und dann gibt es ja noch ganz viele, das ist auf gut Deutsch, wohl juckt keinen. Ob es dir gut geht, ob es dir schlecht geht, ob dir finanziell gut geht. Du musst einfach für dich in dem Moment lösungsorientiert denken. Was nicht heißt, wenn der Gegenüber eine Fachexpertise hat, zum Beispiel du bist krank und er ist Arzt, dann fragst du ihn natürlich. Oder du hast steuerliche Probleme und da ist ein Steuerberater, dann fragst du ihn natürlich. Was ich meine ist, dass du dein ganzes Umfeld damit belästigst, wie schlecht es dir geht, und dir kann eh keiner helfen. Das macht eh keinen Sinn, weil den ersten Schritt musst du gehen. Du musst das machen. Du musst die Entscheidung treffen. Und du musst auch wissen, du musst durch diese Prügelstraße. Es wird Prügel geben. Und nur da, wo es weh tut, da, wo Schmerzen sind, nur da gibt es was zu holen. Und das ist eigentlich so das wichtigste Learning, was man... Oder es juckt einfach keinen. Du musst einfach funktionieren. Guck mal, der Unterschied zwischen einem Amateur und einem Profi. Was ist der Unterschied?
Der Amateur und ein Profi. Der Profi hat die Basics besser drauf.
Nee, also im Fußball, ob ein Amateur, der in der Regionalliga spielt, also vierte Liga in Deutschland, oder einer, der Bundesliga spielt, die sind von ihren Basics und ihren Fähigkeiten gleich.
Okay.
Da gibt es keinen Unterschied. Weil die spielen seit 20 Jahren Fußball, beide Talente, und machen es am Tag zweimal, sechsmal die Woche. Der kann jetzt nicht den Ball besser geradeaus schießen als der andere.
Muss es sein am Denken. Einer macht sich mehr darüber Gedanken, wie er 1% besser sein kann als der andere.
Ja, fast. Der Profi ist ein Profi, weil er immer abliefert. Den kannst du um 3 Uhr morgens aufwecken, der ist da. Und der Amateur, nein. Den wächst um 3 Uhr morgens auf, der sagt, nee, Katze geht's nicht gut, ich habe mich mit meiner Frau gestritten, mir geht's heute nicht so, ich habe nicht geschlafen. Du hörst halt diese ganze Jammerlappen-Gedöns, diese Ausreden. Das sind die Jungs, die Amateure bleiben, obwohl die fußballerisch auch manchmal besser sind als der Profi. Aber der Profi, um 15.30 Uhr, wenn der Schiri das Spiel anpfeift, ist er da. Ob seine Katze gestorben ist, ob egal was passiert ist, der ist da. Das ist der Unterschied zwischen einem Profi und ein Amateur. Und wenn man ein Profi auf ein gewisses Gebiet werden will, ist egal was. Es muss nicht Fußball sein, ist egal. Als ob Lehrer, als Speaker, als Autor, egal was du werden willst, dann musst du die Stufe eines Profis erreichen und dann musst du dir von Anfang an einfach auch so denken wie ein Profi. Das heißt, ab morgen musst du so denken, guck mal, es interessiert keinen, warum du zu spät gekommen bist. Du bist zu spät, das ist Fakt. Warum du eine Sache nicht zu Ende gebracht hast, es interessiert keinen, warum es nicht so war. Du hast es nicht zu Ende gebracht. Das heißt, du bist dafür verantwortlich und du nervst keinen mehr, warum du etwas nicht gemacht hast, sondern du versuchst die Voraussetzungen so zu legen für dein Leben, dass wenn du was sagst, dass du es erledigst, dass du es ablieferst. Und das ist der Unterschied, weil dann fängst du schon am Anfang an zu überlegen, weil die meisten Fehler werden immer am Anfang gemacht, nicht immer alle Fehler. Am Anfang sagst du Sachen zu und am Ende, wenn dich Menschen nur wieder daran erinnern, ob du das gemacht hast, was du versprochen hast zu machen, wirst du plötzlich sauer und machst dann diese Menschen an, ja, mir geht's doch schlecht, mir geht's doch hier, ich war doch krank und da und dies. Das interessiert die Leute. Du hast doch gesagt, du machst das. Und deswegen musst du dir am Anfang angewöhnen, okay, wenn ich das sage, dann muss ich es abliefern. Und ist egal, was passiert, ob ich die Nacht durchmache, ob ich dafür 2000 Kilometer fahre, ob ich eine Woche nichts esse, es juckt einfach keinen.
Barakallahu fiek, Omar.
Ja, komm.
hat mich sehr, sehr gefreut, dass du dabei warst. Das war ein sehr, sehr aufschlussreiches Gespräch. Ich habe mir persönlich sehr viel mitnehmen können. Für diejenigen, die das anschauen, das Buch von Omar ist jetzt verfügbar. Kann man das immer noch auf Amazon oder Thalia oder kann man das
Amazon, Thalia, Hundel, also einfach in Google Omar Afkir, ein Muslim ist erfolgreich, sonst stimmt was nicht. Und dann bei dem Buchhändler des Vertrauens einfach bestellen. Also der jetzt nicht bei Amazon bestellen will, da gibt es noch 4 oder 5 andere Möglichkeiten, das Buch zu bestellen.
Genau. Also holt es euch, besonders, ihr werdet auch die Referenz auf die Geschichte finden aus Dubai, die mich persönlich am meisten gepackt hat. Lest das Buch, inshallah, unterstützt den Bruder. Und auch wenn ihr, auch an diejenigen, die vielleicht nicht Muslime sind, es ist auch sehr interessant, aus einer muslimischen Perspektive diese Erfolgsfrage anzuschauen. Ich finde, auch Nicht-Muslime können sich sehr viel davon mitnehmen. Deswegen Barakallahu fikum für diese Folge und Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Danke, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Waalaikumsalam.